Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Sie stecken schon mittendrin in unserer losen Reihe Männer mit Meinung in der Lebenshilfe. Und heute werden wir einen Aspekt des Mannes beleuchten, der heutzutage der sogenannten Political Correctness nicht so ganz entspricht. Es geht um den Mann als Krieger und als Kämpfer. Wofür kämpfen Männer heute? Kämpfen Männer für mehr Lohn und Gehalt, mehr Freizeit, mehr Bier? Oder kämpfen sie gar um die Liebe? Oder um und für ihre Frauen? Erklären die Männer heute der Ungerechtigkeit den Krieg? Setzen Männer Zeit, Gesundheit und Ressourcen für eine gute Sache ein? Sind sich Männer vielleicht bewusst darüber, dass um sie und um ihre Herzen gekämpft wird? Die Rede ist hier vom geistlichen Kampf, wie Paulus ihn beschreibt. Kämpfen Männer vielleicht im falschen Kampf? Werden sie in belanglose Scheingefechte verwickelt, um sie vom wahren Ziel abzulenken? Unser Thema also ist Männer mit Meinung, unsere Reihe, und heute: Der Mann ist ein geborener Krieger. Wofür kämpfst du? Unser Studiogast ist der Pastor, Vater, Großvater, Sohn und Kämpfer Ardo Grebe. Herzlich willkommen in der Lebenshilfe, Herr Grebe. Ich grüße Sie.
Grüße, Herr Miller.
Herr Grebe, unser heutiges Thema, das scheint so gar nicht in unsere Zeit und Gesellschaft hineinzupassen. Der Mann als Krieger oder als Kämpfer, das ist so ein Image, hat ein Geschmäckle, wie der Schwab manchmal sagt. Okay. Das Kämpfen und Fighten, das überlassen wir doch lieber den Fußballgladiatoren in den Sportarenen, die nach Konzernen und nicht nach Persönlichkeiten benannt sind. Was also ist noch dran am Mann? Der Mann als Krieger, ist das überhaupt noch ein Thema für uns heute?
Nun, insgesamt ist Krieg ein sehr negativ besetztes Wort, und Krieg und Krieger, das liegt da ganz eng beieinander. Von daher jetzt den Mann als Krieger zu sehen oder sehen zu wollen, da sträubt sich vielleicht schon mal emotional etwas bei dieser Wahrnehmung, wo wir sagen, ach, eigentlich jetzt hier im postheroischen Deutschland, hinter uns liegt der Kalte Krieg. Was ein heißer Krieg ist, das wird uns jeden Abend auf dem Bildschirm präsentiert. Wir hatten den Krieg in Afghanistan, im Irak, wir haben nun den Bürgerkrieg in Syrien. Wir haben viele, viele Kriege auf diesem Planeten, vielleicht mehr als jemals zuvor. So, von daher, Krieger zu sein, das klingt jetzt für den Mann vielleicht gar nicht erstrebenswert, denn das würde irgendwie implizieren, ja, ich muss mich da an irgendeinem Kriegsgeschehen beteiligen. Vielleicht, wenn wir das Wort etwas anders angehen und wir nennen ihn nicht Krieger, sondern Kämpfer, dann folge ich mal Ihren Gedanken, ja, heute als Mann hier in Deutschland, da musst du kämpfen um deine Position, du musst kämpfen um deinen Arbeitsplatz eben. Der Kampf hier bei uns ist nicht unbedingt ein Überlebenskampf, wo es ums Existenzielle geht. Also, was soll ich morgen meinen Kindern zu essen geben? Was natürlich aber doch viele Menschen auf diesem Planeten tatsächlich auch so erleben, das ist für sie tatsächlich ein Überlebenskampf. In diesem Kampf stehst du als Mann hier in Deutschland kaum. Da mag es Einzelbeispiele geben, aber das ist nicht die Regel. Es ist eher ein Kampf, den richtigen Weg zu finden und auch die richtige Gewichtung zu finden, weil einfach die Ablenkungs- und Zerstreuungsmöglichkeiten so vielfältig sind, dass uns der Kampf für das Wichtigste eventuell aus den Augen verloren geht, aus dem Blick verloren geht.
Über diesen Kampf um das Wichtigste, da kommen wir später noch in der Sendung auch zu sprechen. Und also, auch wenn jetzt der Kämpfer und der Krieger irgendwie so ein schlechtes Image haben, ich meine trotzdem, Herr Grewe, Star Wars Episode 7, der erfolgreichste Film aller Zeiten, in diesem Film wird gekämpft, was das Zeug hält. Mhm. Schauen wir uns Filme wie Gladiator von Ridley Scott an, da schauen wir natürlich diese Männerfiguren an, die Blut, Schweiß, Sand der Arena, die für eine gute Sache kämpfen und die für eine gute Sache auch sterben. Ja. Ich meine, diese Männer bewundern wir. Das ist ja doch schon auch irgendwie, da schlagen so 8-2 Herzen in unserer Brust, ja. Mhm. Einerseits bewundern wir diese Heroen, diese Helden, ja. Andererseits, hat der Kämpfer, der Krieger ein schlechtes Image.
Ja, bei diesen Filmbeispielen, da wird's ja auch schon deutlich, der Kämpfer muss also nicht notwendig, oder der Krieger, das ist nicht notwendigerweise eine militärische Bezeichnung, wo ich sagen, Krieger ist automatisch ein Soldat. So von daher Krieger, das Soldatenhafte, Soldatische, das ist in Deutschland definitiv mühsam, sich dem so anzunähern. Aber ich habe mir mal in Vorbereitung auf diese Sendung den Duden zur Hand genommen, um zu gucken, was da drin steht, wie wir denn hier...
Nicht verzagen, Duden fragen. Okay.
So ist das. Da heißt es im Duden, zum Kampf, als ein Krieger, zum Kampf ausziehender männlicher Stammesangehöriger. Oder im Wörterbuch, Kämpfer in historischen Kriegen, Soldat, Angehöriger eines Heeres. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, und das, was mir dann so auf die Schnelle einfällt, wenn ich an Krieger denke und dann an meine Kindheitsträume mich zurückerinnere mit Karl May und Winnetou und dergleichen. Ein Krieger, da denke ich an den letzten Mohikaner zum Beispiel. Und der hat ja jetzt nicht irgendwie gegen, ist nicht gegen Heere da in die Schlacht gezogen, sondern er war dieser edle Krieger, der autark und lebenstüchtig durch die Wälder gezogen ist, sich da jederzeit auch selbst versorgen konnte, jeder Gefahr irgendwie bestehen konnte. Das ist das eine.
Selbstbestimmt, das Stichwort vielleicht.
Ein selbstbestimmter Mann, einer, der wirklich in unseren Augen als Jungs, sage ich jetzt damals, echt als Mann hat gelten können, so wie eben auch der Gladiator in dem benannten Film oder in Star Wars, dann die Heroen, die da zu ihren Cyberwaffen greifen und so weiter.
Nicht Cyberwaffen, richtig reale Lichtschwerter.
Ja, also der stimmt. Ich war nicht im Film. Die kämpfen für eine gute Sache, so eben auch der letzte Mohikaner oder auch der Indianer, in dem wir immer noch den edlen Wilden vermuten. Oder bei dem Wort Krieger fällt mir natürlich auch der Maasai-Krieger ein. Also auch ein richtiger Kerl, der wird zum Krieger dadurch, dass er nur mit seinem Speer einen Löwen tötet. Und ich meine sogar zu wissen, dass sie zur Heirat, dass irgendwie sowas auch notwendig ist, dass sie irgendwie so eine Tat vorweisen können. Also definitiv, das macht dich zum Krieger, dass du hier einer großen Gefahr dich aussetzt und diese große Gefahr dann auch bestehst. Das ist ein echter Kerl. Wenn ich jetzt an Krieger weiter denke und will den vergleichen, ist ein Soldat in der deutschen Bundeswehr, sehe ich darin einen Krieger und da haben wir vielleicht dann schon Mühe, da sehen wir eben einfach nur das Militärische, das Soldatenhafte und weniger als den Krieger. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass der nicht mehr mit Schwert und Bajonett oder Ähnlichem unterwegs ist, sondern der sitzt vielleicht dann in seiner Kommandozentrale und dann irgendwie über Joystick und ferngesteuert mit die Drohne bedient, die irgendwo dann eine Rakete abfeuert oder sonst irgendwas. So Remote-Control-Krieg vom Bildschirm aus. Und noch ein anderer Begriff, der mir dabei gekommen ist, zum Krieger, das ist der Gotteskrieger. Ein relativ neuer Begriff, in den letzten paar Jahren entstanden, eben von den Dschihadisten, den Islamisten, die hier in den sogenannten Heiligen Krieg ziehen. Und das gibt eben dem Krieger dann schon wieder einen negativen Geschmack, weil diese Vorgehensweise, ich möchte hier meinen Glauben mit Waffen verbreiten und jemand, der meinem Glauben nicht folgen will, dem droht dann also das Schwert oder natürlich der Tod. Ich übe hier Gewalt aus, um andere Menschen von der Richtigkeit meiner Anschauungen zu überzeugen. Gotteskrieger ist für uns da eigentlich eine pervertierte Begrifflichkeit. Denn das hat nach unserem christlichen Verständnis mit Gott absolut gar nichts zu tun, weil Gott solche Dinge nicht in Auftrag gibt, dass wir andere Menschen ermorden, weil sie nicht unseren Glauben folgen wollen. Für uns wäre vielleicht eher noch ein Krieger jemand, der in einem Akt der Selbstlosigkeit sein Leben hingibt, so wie Jesus das getan hat. Oder wie viele andere Nachfolger von Jesus das getan haben, die das Evangelium zum Beispiel nach Europa getragen haben oder in andere Erdteile und die dafür ihr Leben gelassen haben. So, das sind Krieger, die tatsächlich für eine gute Sache unterwegs waren. Und Sie hatten das vorhin so genannt, diesen Begriff gute Sache. Ich glaube, das ist etwas, womit wir in Deutschland auch insgesamt Mühe haben. Jetzt gerade mal so die letzten, sagen wir mal, 10, 20 Jahre, dann Krieg in Afghanistan, Krieg im Irak und noch ein paar andere Schauplätze, wo vermeintlich ja der Westen für eine gute Sache da, um einen Diktator zu entthronen oder eben die bösen Taliban aus Afghanistan zu vertreiben und Bildung in das Land zu bringen. Alle diese Dinge haben sich so nicht bewahrheitet, zumindest nicht in dem Umfang, wie es gewünscht war. So dieser Kampf für die gute Sache, da haben wir jetzt Mühe damit, weil sich im Nachhinein herausgestellt hat, irgendwie so eine gute Sache war das gar nicht. Und gehen wir noch ein ganzes Stück weiter zurück. Vor 100 Jahren, da war der Erste Weltkrieg. Unsere Urgroßväter, Großväter sind eventuell da mit Begeisterung in diesen Krieg gezogen für die gute Sache, für Ehre, Heimat und Vaterland. Und haben sich da als Krieger gesehen für eine gute Sache. Und das hat sich dann im Nachhinein, sowohl im Ersten wie auch im Zweiten Weltkrieg, wenn man die Männer hört, die zurückgekehrt sind, die Geschichten aus der eigenen Familie, es war eben keine gute Sache.
Sie haben vorhin das Opfer Jesu genannt. War denn in dem Kontext Jesus ein Krieger, ein Kämpfer?
Jesus, es ist interessant, wie er das selbst formuliert, ich denke an das Johannes-Evangelium Kapitel 1, wo er sagt, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Also er kam in diese Welt, um eigentlich eine gute Botschaft zu bringen, aber die Welt nahm ihn nicht auf, denn sie liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und an anderer Stelle irgendwo im ersten Johannesbrief, da heißt es, denn hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wow, also das klingt wie eine Kampfansage. Er kommt auf diesen Planeten, um die Werke des Teufels zu zerstören. Also da ist offensichtlich etwas sehr in Unordnung geraten und er muss jetzt kommen, um eine Person, die hier genannt ist, der Teufel, Satan, um dessen Werke zu zerstören. Um welche Werke geht es da und wie hat Jesus, wie ist er da vorgegangen?
Also jetzt halt einmal. Also dann sind es sozusagen zwei Seiten. Das eine ist, Jesus kommt in die Welt, um das Evangelium zu verkünden, die Liebe Gottes. Aber das andere ist eben auch tatsächlich, um den Teufel zu bekämpfen, um das Böse zu vertreiben. Also das heißt, am Anfang steht neben der frohen Botschaft auch die andere Realität. Hallo Leute, das ist aber auch ein Kampf hier. Hier wird nicht mit weichen Softballs gekämpft, sondern hier wird mit harten Bandagen gekämpft, mit allen Mitteln. Ja. Sozusagen gleich zu Beginn das Programm, hallo, ich komme, um die frohe Botschaft zu verkünden, die Liebe des Vaters in die Welt zu bringen, ja, um dafür Zeugnis zu geben, aber auch, Freunde, es tobt ein Kampf.
Ja, und dieser Kampf wird eventuell von uns gar nicht zumindest auf dieser Ebene wahrgenommen, wo er stattfindet. Wir haben da jede Menge andere vorgelagerte Ebenen, vielleicht eben der Kampf ums Überleben oder der Kampf ums um den Kontostand oder der Kampf um den Arbeitsplatz, der Kampf um die Gesundheit und viele andere Kämpfe, der Kampf um Luftreinhaltung in der Münchner Innenstadt, der Kampf um das Aussterben der Wale, tausenderlei Kämpfe, die sie uns da anbieten. So, auf welcher Ebene hat denn welchen Kampf meinte er denn da? Welchen Kampf hat er ausgefochten? Wie sah das aus? Ich nehme mal hier den Schluss vorweg. der Klimax, der Höhepunkt des Kampfes war sein Tod am Kreuz und die anschließende Auferstehung. Mit diesem Tod am Kreuz hat er in einer Weise den Feind besiegt, die für unsere menschlichen Vorstellungen erstmal schwer nachvollziehbar ist. Denn nehmen wir jetzt Satan oder den Teufel als Person, und die Bibel beschreibt ihn als solchen, und alle biblischen Autoren beschreiben ihn als solchen. Er ist eine reale Person, der offensichtlich die ganze Welt in Knechtschaft hält, Menschen unterdrückt hält. Dann wäre doch für uns, wenn wir uns da einen Kampf vorstellen und Jesus als Krieger, dann zieht also Jesus los, schlägt dem Typ den Kopf ab und dann ist gut. Dann ist die Sache erledigt und jetzt ging es eigentlich ganz anders aus. Nicht Satan verliert sein Leben sozusagen oder wird annihiliert, ausgelöscht, sondern Jesus verliert sein Leben und dann kommt diese entscheidende Wendung. Jesus verliert sein Leben, das ist Teil dieses Kampfes, ein notwendiger Teil, und steht dann von den Toten auf, wodurch auch wir als Menschen Zugang zu Gott gefunden haben, um es mal bildlich auszudrücken. Er ging uns praktisch voraus, hat die Türen aufgestoßen und hat gesagt, kommt Jungs und Mädels, kommt mir nach, folge mir nach, dass ich will euch den Weg zum Vater zeigen. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist uns vorausgegangen, er hat diesen Kampf gekämpft und hat uns damit die Möglichkeit eröffnet, zum Vater zurückzukehren oder zum Vater überhaupt zu gehen. Also da war offensichtlich vorher eine Situation, wo der Mensch nicht so ohne weiteres zum Vater, zu Gott kommen konnte.
Der Zugang war versperrt.
Der Zugang war versperrt.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb heute mit unserer Reihe Männer mit Meinung. Der Mann ist ein geborener Krieger. Wofür kämpfst du, ist unser Thema heute. Gast im Studio ist der Pastor Ado Grewe. Herr Grewe, jetzt haben wir uns klar gemacht, dass wir uns in einem Kampfgeschehen befinden. Christus ist auf die Welt gekommen, um auch einen Kampf zu kämpfen, wie es im Johannesevangelium steht, wie Sie uns gesagt haben. Jetzt gehört ja zu jedem Kampf, gehören ja Waffen.
Ja.
Mit welchen Waffen, mit welchen Tricks, mit welchen Strategien wird denn da gekämpft? Sagt uns die Bibel dazu irgendwas?
Es ist interessant, einfach die erste Entstehungsgeschichte der ersten Kirche, der ersten christlichen Gemeinde zu lesen und dann eben, wie der christliche Glaube sich ausgebreitet hat. Und ganz entgegen mancher Mythen, die da so im Internet verbreitet werden und auf gewissen Plattformen, als wäre eben der christliche Glaube mit Schwert und Blut in die Welt getragen worden und Völker wären unterjocht worden und ihnen wäre der christliche Glaube aufgezwungen worden. Das ist einfach nicht haltbar, sondern der christliche Glaube hat sich verbreitet durch Missionarinnen und Missionare, also Männer und Frauen, die Jesus als den Sohn Gottes, als den Christus, als den Heilsbringer erkannt haben, daraufhin ihr Leben diesem Christus Jesus ausgeliefert haben und sich verpflichtet haben, diese Botschaft vom Tod, von der Auferstehung, von der Befreiung von Sünde und Knechtschaft in die Welt hinauszutragen, damit alle Menschen das hören. Das waren also willige Männer und Frauen unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen sozialen Standes, die von zuallererst mal eben von Israel aus, von Jerusalem aus, wo die erste Gemeinde war, in die ganze Welt vorgedrungen sind. Und viele von ihnen haben gerade in den ersten 3 Jahrhunderten, ich meine, wir hatten da eine enorme Christenverfolgung unter den ersten 10 Kaisern, viele haben deswegen dafür ihr Leben gelassen, auch hier in Europa. Also wir hätten auch hier nicht die Menschenrechte, wie wir sie heute haben. Wir hätten keinen Humanismus, wir hätten keine humane Weltordnung, wenn diese Männer und Frauen nicht sich auf den Weg gemacht hätten, ihren Kopf dafür hingehalten haben und Viele haben ja auch ihren Kopf dafür verloren. Wenn wir nur an die ersten, also an die Jünger Jesu denken, an diese 12 Jünger, die er erwählt hat, mit Ausnahme von Judas Iskariot und dann auch dem Johannes, der auf Patmos verbannt wurde und dort im Exil gestorben ist. Aber ansonsten die anderen 10 Apostel, die starben alle den Märtyrertod. Die mussten ihr Leben dafür lassen, dass sie das Evangelium verkündigt haben. Und dann schreibt Paulus, der ja auch in dieses erste Jahrhundert der Gemeindegeschichte gehört, der Kirchengeschichte, zum Beispiel an den Pastor Timotheus: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und von sich selber schreibt er, eher als alter, erfahrener Mann Gottes, schreibt an diesen jungen Pastor: Ich habe den guten Kampf gekämpft. Er schreibt zum Beispiel auch an die Gemeinde in Philippi im Kapitel 1, ich lese das mal hier vor, im Vers 27, wenn ich komme und euch sehe, dann möchte ich gerne von euch hören, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Kommen wir gleich drauf. Und euch nichts von den Widersachern erschrecken lasst, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht nur allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden, da ihr denselben Kampf habt, wie ihr ihn auch an mir seht oder in meinem Leben seht. Was für einen Kampf hatte denn der Paulus? Paulus als Apostel Jesu Christi, das ist in der Apostelgeschichte ja sehr wortreich und detailliert beschrieben, wo er überall war, die Städte, die Plätze, die Inseln, die werden alle genannt, auch was er dort konkret gemacht hat, wie lange er sich aufgehalten hat.
Und dann er listet ja auch auf, wie viele Stockhiebe er bekommen hat, wie oft er im Knast war, wie oft er Schiffbruch hatte.
Ganz
also
genau.
Es ist eine ganze Latte, was der Paulus so erlebt hat.
Ja, und das ist genau das. Das ist genau der Kampf, den er beschreibt. Es wird dann nochmal aufgegriffen, ich meine im 2. Korinther Kapitel 11, wo er nochmal diese ganze Liste von Widrigkeiten und von Widerständen, die er erlebt hat in seinem Dienst als Verkündiger, als Bote des Evangeliums, was er da so alles erlebt hat. Und das sind ja keine Peanuts. Also wenn wir davon hören, dass er zum Beispiel dreimal mit Ruten geschlagen wurde. Also wenn man ein bisschen Kirchengeschichte studiert, was das bedeutet. Also du wirst kopfüber aufgehängt, die Füße zeigen nach oben und dann wird mit einer Stahlrute oder Eisenrute wird auf deine nackten Fußsohlen geschlagen. Also da ist nichts mehr heil nachher. Das hat Paulus dreimal erlebt. Er wurde einmal gesteinigt und viele, viele andere Dinge, die er aufzählt. Und er beschreibt das eigentlich so ziemlich in jede Stadt, wo er gekommen ist. Und gut, damals gab es ja noch keinen christlichen Glauben. Er konnte jetzt nicht mal bei dem lokalen Pfarrer geschwind anklopfen und sagen, Herr Pfarrer, darf ich mal in Ihre Kirche predigen? Es gab keine Kirchen, Punkt. Also es gab eine andere Religion. Es gab die römische Religion. Es gab Animisten, also Anhänger von Naturreligionen. Und in diese Situation kommt Paulus und sagt, hey, ich habe euch eine Botschaft zu bringen von dem Gott, wie er das zum Beispiel in Griechenland sagt, in Athen, von dem Gott, dem ihr keinen Namen gegeben habt, von dem unbekannten Gott. Für den habt ihr sogar einen Altar gebaut und ich möchte euch heute von diesem Gott erzählen. So, und dann gab es eben einheimische Religionsführer, die sagten, liebe Zeit, der kommt da mit einer neuen Botschaft, wollen wir nicht haben. Das zerstört unser gesellschaftliches und religiöses Gefüge. Ablehnen, der Mann muss weg, der muss aus der Stadt. Und es war so, überall, wo Paulus aufgetaucht ist und dieses Wort von Christus Jesus gepredigt hat, hat er dann auch viele Nachfolger gewonnen. Das Gleiche lesen wir ja bei Petrus in seiner allerersten Predigt in Jerusalem. Er predigt, dann heißt es, das Wort drang den Menschen durchs Herz. Da waren also ein paar tausend Leute da und dann heißt es, nach dieser Predigt wurden 3000 Menschen dieser neuen Gemeinde zugetan. Ein bisschen weiter hinten in der Apostelgeschichte lesen wir, es waren dann 5000, die hinzu. Also wir sehen, der christliche Glaube, diese Botschaft breitet sich aus, aber überall, wo sie sich ausbreitet, stößt sie bei einem Teil der Bevölkerung auf Annahme und bei einem anderen Teil der Bevölkerung auf Widerstand. Da ist also ein Kampf gegen das Evangelium. Und hier noch zum Abschluss, und das war genau das, was Paulus hier an die Philipper schreibt, dass ich euch finde, dass ihr fest, also wenn ich euch besuche, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft.
Und mit welchen Waffen wird jetzt dieser Kampf ausgetragen? Ich meine, der Paulus ist verprügelt worden, er ist gesteinigt worden. Mit welchen Waffen kämpft er da? Es gibt ja da eine berühmte Stelle, wo er irgendwie sagt, man soll eine Rüstung anziehen und ein Schwert anlegen.
Ja, die Stelle, die finden wir im Epheser Kapitel 6, wo er ganz genau sogar beschreibt, wie sich ein Christ kleiden soll. Da heißt es in Epheser Kapitel 6, Vers 10 und folgende: Schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf, und das ist das Entscheidende, ist nicht gegen Fleisch und Blut. Also wir bekämpfen nicht Menschen. Das ist auch das Interessante bei Jesus. Man hört an keiner Stelle, dass er irgendwie gegen den römischen Kaiser wettert oder gegen die Behörden, die ja mächtig Steuern erhoben haben. Und immerhin, die Römer waren Besatzer im Land und haben das Volk, die Bevölkerung von Israel da schwer unterdrückt. Da gab es viele Ungerechtigkeiten. Leute wurden vor Jesus gekreuzigt. Das war damals eine typische Hinrichtungsart. Da wurde auch nicht lange gefackelt. Die Römer waren brutal, die Römer waren hart. Das war die damalige Weltmacht und die haben ihre Vorstellungen von Staat und Gesellschaft rigoros ohne mit der Wimper zu zucken durchgedrückt. Und wer sich ihnen in den Weg gestellt hat, der war tot. Punkt. Und deswegen hat ja Jesus auch sein Leben verloren, weil er mit diesem Aufruf oder mit diesem Bekenntnis, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wo Pilatus ihn fragt, bist du ein König? Und er auch dann eben antwortet, ja, ich bin ein König, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, dann meinst du nicht, ich würde meine Soldaten, meine Diener rufen und die würden sogar für mich kämpfen. Und dann sagt er eben, weil das so nicht ist, weil mein Reich nicht von dieser Welt ist. So, jetzt sind wir nochmal zurück bei diesem Kampf. Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. So, deswegen auch die Christen, ich arbeite ja bei Open Doors, bin dort tätig und höre und lese jeden
Open Doors, ein Hilfswerk für weltweit verfolgte Christen.
Ja, danke, Herr Miller. Wir stehen verfolgten Christen bei. In den Ländern, wo sie am härtesten verfolgt werden, sprechen wir mal über Syrien oder Irak oder Pakistan oder Iran, wo Christen ermordet werden um ihres Glaubens willen, weil sie den falschen Glauben haben. Und interessanterweise, sie rufen jetzt nicht zum Kampf gegen Muslime auf und sagt, Brüder, bewaffnet euch, kauft euch Kalaschnikows oder andere Waffen und dann lasst uns in den Krieg ziehen, sondern ihr Kampf ist zum einen im Gebet. Wir beten für die Muslime, dass Jesus sich ihnen offenbart. Ihr Kampf ist in dem, wie Paulus das hier auch in Epheser Kapitel 6 beschreibt, und ergreift das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Also er schreibt erstmal darüber, an die Gemeinde in Ephesus, zieht die ganze Waffenrüstung an und dann beschreibt er diese Waffenrüstung. Da ist ein Helm des Heils, da ist ein Brustpanzer der Gerechtigkeit, da ist ein Gürtel, der alles zusammenhält, da sind die Füße beschuht mit Stiefeln, mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Dann haben wir einen Schild des Glaubens, mit dem man abwehrt alle feurigen Pfeile. So, das ist alles zur Verteidigung. Der Helm, der Brustpanzer, der Schild, all das ist zur Verteidigung. Und dann ist da eine Angriffswaffe, nämlich das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Ist sehr für mich sehr interessant. Ich meine, Paulus war ja ein hochgebildeter Mann, der viel in der Welt schon umhergereist war. Und er beschreibt hier Typisch ja auch für seine Zeit, die Rüstung eines römischen Soldaten, eines römischen Kämpfers. Und beschreibt hier diese ganzen einzelnen Bestandteile und hat da überall ein geistliches Analog dazu, ein geistliches Bild dazu, wofür dieser Rüstungsteil ist. Und jetzt hier mit dem Schwert des Geistes, das ist also die einzige Angriffswaffe, das ist der Teil der Rüstung, mit der ich dem Feind wirklich Schaden zufügen kann. Und er sagt, was das ist, dieses Schwert des Geistes. Es ist Gottes Wort. Jetzt zu Ihrer Frage, Herr Miller. Wie hat Jesus gekämpft? Wie hat Paulus gekämpft? Jesus, es heißt, und er zog umher und er lehrte und predigte und heilte. So hat er gekämpft. Indem er die frohe Botschaft vom Reich Gottes in alle Städte und Dörfer von Israel getragen hat und Gott bekannt gemacht hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Philippus, du fragst mich, zeige uns den Vater. Hast du es denn noch immer nicht begriffen? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus zeigt den Menschen den Weg zum Vater oder wie der Vater auch wirklich ist. Und seine Waffe in diesem Kampf gegen die Unwissenheit, gegen die Finsternis, die auf diesem Planeten ist, ist die Verkündigung des Reiches Gottes. Und dann sehen wir bei seinen Nachfolgern, sie tun eben genau das Gleiche, wie er bereits erwähnt in der Sendung, ein Paulus, der unterwegs ist in allen möglichen Ländern, Griechenland, Europa, eben die ganze südliche Flanke, wo er unterwegs war, bis eben nach Rom. Dann die anderen Apostel, von denen wir wissen, die sind nach Indien, in den Iran, bis nach China und viele andere Länder schon damals im ersten Jahrhundert, wo sich das Evangelium ausgebreitet hat. In viele, viele Länder, in den gesamten Mittleren und Nahen Osten hat sich das Evangelium ausgebreitet. Und das eben nicht mit Panzer, nicht mit Selbstmordattentätern, nicht mit Maschinengewehren, nicht mit Mord oder mit Bedrohung oder sonst, sondern mit einer Selbstlosigkeit, in dem sie die Liebe Gottes verkündigt und exemplarisch vorgelebt haben. Dass es dann später einige Abweichungen gegeben hat, wo Verkündiger diesen guten Weg, dieses gute Beispiel verlassen haben, das wollen wir hier wirklich nicht verschweigen. Aber das Beispiel von Jesus und das Beispiel der ersten Gemeinde steht dennoch unumstößlich und der Auftrag von Jesus, der steht auch unzweifelhaft und klar fest. Es ist immer ein Auftrag, sein Leben hinzulegen und das vielleicht noch so für diese Thematik auch nochmal zum Verständnis, wo Jesus diesen Kampf mit anderen Worten beschreibt. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Also warum kam er in diese Welt? Oder wer ist er eigentlich? Und er beschreibt sich als, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und die Schafe, damit sind natürlich die Menschen gemeint. Und dann bringt er das Gegenüber, den Gegenpol. Er sagt, der Dieb kommt nur um zu rauben, zu morden und zu verderben. Und der Dieb ist Satan. Er nennt ganz klar, wer dieser Dieb ist und auch, was dieser Dieb tut. Er zerstört Menschenleben, er unterdrückt Menschen und er bestiehlt Menschen, er verdirbt ihr Leben. Und dann sagt Jesus, wozu er gekommen ist, ich bin der gute Hirte. Und dann, ich bin gekommen, damit sie, die Schafe oder die Menschen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss haben. Wow! Das ist der Eintritt in das Reich Gottes. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist der ultimative Kampf, in dem wir heute stehen und in dem der Mann insbesondere steht, dass er diesen Kampf erstens überhaupt erkennt und zweitens sich dann eben auch auf diese Kampfesebene einlässt. Es geht hier nicht um ein religiöses Leben führen. Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen zum Krieger? So, wo wir vielleicht uns fragen, Entschuldigung, was hat denn jetzt dieser Begriff Krieger mit der Bibel und mit dem Evangelium zu tun? Ich meine, die Bibel ist doch irgendwie so eine nette Lebensanleitung. So, liebe Freunde, seid nett zueinander, seid lieb, seid höflich, seid freundlich. Und dann ist irgendwie alles gut. Und die Männer sollten eigentlich auch freundlich und höflich und nett sein und ihren Frauen die Tür vom Auto aufhalten und den Abfall raustragen und die Kinder gut erziehen und nicht anschreien vor allem und nette Kollegen sein auf der Arbeit. Und all dieses, also das ist doch eigentlich das, was wir uns wünschen vom Mann und das kriegerische Liebezeit, sind wir nicht alle froh, dass wir das irgendwo hinter uns gelassen haben mit Ende des Zweiten Weltkrieges. Wir haben ja alle gesehen, was das anrichtet, wenn der Mann, wenn der plötzlich seine Kriegerrolle einnimmt. Wir sehen es heute bei den Flüchtlingen, die zu uns ins Land kommen, Flüchtlinge aus Afghanistan, aus dem Irak, also das sind junge Männer, die haben nie was anderes gesehen als Krieg in ihrem Leben. Die sind mit Krieg groß geworden, die kommen jetzt hierher, die haben dann, und das sage ich wirklich nicht vorwurfsvoll, sondern einfach nur beobachtend, die kennen gar nichts anderes, die sind mit Gewalt groß geworden, die sind mit Faustrecht groß geworden, mit einem Anspruch an so setze ich meine Rechte durch, indem ich Gewalt anwende zum Beispiel oder indem ich mich gegen einen Feind behaupte mit Gegengewalt. Und jetzt zurück zu Deutschland. Wollen wir solche Männer bei uns im Land haben? Wollen wir, dass unsere deutschen Männer so sind? Nein. Und so, deshalb ist es wichtig, dass wir erkennen, wir stehen in einem Kampf. Nur dieser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute unsere Reihe Männer mit Meinung. Das Thema dieser Sendung, der Mann ist ein geborener Krieger. Wofür kämpfst du? Gast im Studio ist der Pastor Ardo Greve. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn Sie sich einschalten möchten in unsere Sendung, das Hörertelefon, das ist jetzt sozusagen offen und freigeschaltet unter 089 517 008 008. Erreichen Sie uns im Münchner Studio. Wenn Sie uns von außerhalb Deutschlands anrufen möchten, wählen Sie einfach vor 0049 89 517 008 008. Unsere Fragen an Sie wären zum Beispiel, sehen Sie sich denn als Kämpfer? Oder für was lohnt es sich denn Ihrer Meinung nach zu kämpfen? Und sehen Sie sich vielleicht eher als Kämpfer oder Versorger? Und dann würde uns auch mal von den Hörerinnen interessieren, wünschen Sie sich denn mehr Kämpfertum in den Männern? Hätten Sie gerne eher einen Kämpfer als Mann? Und was erwarten sich eigentlich die Frauen von einem Kämpfer? Hörertelefon ist frei, 089 517 008 008. Und jetzt lehnen wir uns mit Musik kurz zurück. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, die Lebenshilfe, heute die Reihe Männer mit Meinung. Thema heute, der Mann ist ein geborener Krieger. Wofür kämpfst du? Bei uns im Studio ist Ardo Greve, er ist Pastor. Und ich begrüße jetzt die erste Hörerin in der Leitung aus München, Frau Scharf, grüße Gott.
Grüß Gott. Ich möchte sagen, bravo, Herr Pastor, Sie haben Prüfung geschafft.
Welche Prüfung denn?
Mit welchem Waffen kämpft Christus? Mit Wort.
Mit dem Wort, genau.
Und noch was möchte ich sagen. Nicht geistige, sondern wegen dieser Krieg, Zweiter Weltkrieg. Ich habe, bevor ich nach Deutschland gegangen, bei einem Mann gefragt, er war auch im Krieg, und ich habe gefragt, ob die Leute böse sind auf Deutsche. Er hat gesagt, Soldat ist Soldat. Er muss gehen. Wenn er nicht geht, er wird erschossen. Auf beide Seiten.
Frau Scharf, ja. Ich danke Ihnen. Ja. Und danke für die bestandene Prüfung.
Gottes Segen.
Mache es gut. Tschüss, Frau Scharf. Jetzt aus Garmisch-Partenkirchen, Herr Simon, ich grüße Sie.
Ja, ich grüße euch auch in der Runde. Und danke für den Vortrag. Herr Greve, Sie haben viele gute Dinge genannt und gesagt, aber ich hätte zwei Fragen. Vor seiner Begnadigung, der Paulus, war er ja ein anderer Mensch.
Vor seiner Bekehrung.
Bitte?
Vor seiner Bekehrung,
ja,
nicht Begnadigung.
Oder sagen wir so. Und was sagen Sie mir? Ich bin ein Jahrgang, ich habe den Zweiten Weltkrieg erlebt noch. Was die Kreuzzüge waren, da hätte ich gerne mal eine Antwort von Ihnen.
Kurzer Ausflug, ja.
Ja, das ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema. Die Kreuzzüge wurden zuallererst nicht von der Kirche in Auftrag gegeben. Zum Ersten. Zum Zweiten, die Kreuzzüge geschahen auf Bitten der Christen im Nahen Osten hin. Sie müssen sich das so vorstellen, Jerusalem war zu der Zeit belagert von Muslimen. Und der christliche Glaube drohte tatsächlich ausgelöscht zu werden. Mhm. Und dann haben die Christen in Jerusalem, die Christen in Europa um Hilfe gebeten. Bitte helft uns, wir drohen hier tatsächlich vernichtet zu werden. Diese Bitte wurde lange nicht entsprochen. Das heißt, die Not dort in Jerusalem für die Christenheit wurde immer größer. Und so hat sich dann schließlich jemand bereit gefunden. Also Ritter wurden dann ausgesandt. Und dann hat sich die Kirche auch an diese Kreuzzüge mit drangehängt. Ritter haben sich gemeldet, die gesagt haben, wir sind bereit, nach Jerusalem zu gehen und Jerusalem frei zu kämpfen. Und die Kirche hat dann praktisch sich dem hinten angeschlossen und hat gesagt, okay, gut, jeder, der da mitgeht, der erhält Absolution von allen seinen Sünden. Und dadurch ist da ein Gemisch entstanden, was heute auch eine, sage ich mal, ein nicht schöner Punkt in der Geschichte der Kirche und der Christenheit ist. Da haben sich definitiv viele Menschen versündigt. Und da können wir Menschen nur um Vergebung bitten, denen wir da Unrecht zugefügt haben.
Herr Simon, das war jetzt unser kurzer Ausflug zu den Kreuzzügen, ja. Und Sie hatten noch eine zweite Frage.
Ja, das war mit dem Paulus. Ne? Sein Leben war ja vorher, vor seiner Begnadigung, er hat ja auch Menschen hingeführt zu Leuten, die sie getötet haben.
Mhm. Er war ein Christenverfolger, er war ein Christenhasser. Es heißt ja auch in der Bibel ganz eindeutig, er hatte Briefe, um jedermann ins Gefängnis werfen zu lassen. Und es geschahen ja auch Hinrichtungen, wie zum Beispiel bei dem Stephanus, der gesteinigt wurde, wo ja Paulus daneben stand, das alles sich mit angeguckt hat und hochzufrieden war. Also Paulus war ein, oder vorher hieß er ja Saulus, war er ein Christenhasser und Mörder bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus ihm erschienen ist.
Also, Herr Simon, vielen Dank für diese Fragen und die Beiträge. Und jetzt schalten wir nach Köln zum Herrn Schenk.
Wieder an.
Herr Schenk aus Köln, ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen, Herr Pater Grewe und Herr
Zeger. Ich bin der Herr Miller.
Miller, ja. Entschuldige. Mir geht es darum, oder meine Einstellung ist, das ganze Leben ist ein Kampf auf biologischer und auf geistiger Ebene. Und aus dem Grunde sollten das viele Leute mal sehen und das in eine Relation setzen. Und zwar mache ich das als Mensch mit christlichen Vorboten oder Gedanken oder mache ich das aus Naturstärke, sage ich jetzt mal. Jeder Baum hat eine Wurzel, die muss ich durchkämpfen und jeder Mensch muss sich durchkämpfen. In Krankheit oder auch auf finanzieller Sicht. Und da eine Sache an Herrn Pater Grewe.
Pastor Grewe, ja.
Pastor Grewe, Entschuldigung. Das kommt meines Erachtens zu wenig in Glaubensbotschaften, sage ich jetzt mal, in der Kirche vor.
Sie meinen der geistliche Kampf, oder wie?
Ja, der geistliche Kampf. Dass man das also ein bisschen differenzierter den Gläubigen entgegenbringt.
Herr Schenk, da danke ich Ihnen für den Beitrag und genau das tun wir ja heute in der Sendung. Wir wollen einfach auch diesen geistigen Kampf auch mal in den Fokus rücken. Jetzt für diese Runde die nächste Hörerin ist die Frau Schuster aus Waldkreiburg. Hallo, grüße Gott.
Grüß Gott, Herr Miller, guten Tag, Herr Grewe, Pastor Grewe.
Ja.
Bei mir ist es so, ich habe Schwierigkeiten mit der Stärke der Männer. Ich komme mit den der Stärke nicht zurecht, auch was in der Bibel steht. Die Männer werden viel erwähnt in der Bibel und Frauen werden nicht so erwähnt in der Bibel.
Na hallo, Mutter Gottes.
Ach so.
Mutter Gottes, Maria Magdalena, Hanna, Sarah, also das sind die Frauen, spielen hier zentrale Rollen. Ohne die läuft nichts in der Bibel.
Ja, ich habe so durchgeblättert, die Bibel, und das meiste ist dann, dass dann die Männer in der Bibel...
Frauen waren die Ersten, die den Auferstandenen gesehen haben.
Das weiß ich jetzt nicht. Das ist mir jetzt im Moment nicht eingefallen.
Also, dann würde ich einfach, wünsche ich Ihnen viel Freude, wenn Sie sozusagen die Frauenbrille aufsetzen beim Lesen der Bibel. Und also es gibt fantastische Frauengestalten.
Und lesen Sie mal, Frau Schulte, lesen Sie mal in den Briefen von Paulus, zum Beispiel an die Römer, an die Korinther, an die Galater und viele andere Briefe, seine Grußworte. Die stehen immer ganz am Anfang vom Brief oder ganz am Ende vom Brief. Er richtet immer Grüße auch an Frauen aus und er nennt auch sie als hervorragende Mitarbeiterinnen im Reich Gottes. Er lobt sie also sehr. So, von daher ist da eine völlige Gleichberechtigung von Mann und Frau.
Ah, gut.
Denken Sie auch mal an die Judith, die dem persischen Hauptmann Holofernes den Kopf abschlägt, nachdem sie ihn den Kopf verdreht hat. Aber dann hat sie ihn abgeschlagen. Also hier hat es schon mächtige Frauengestalten, da hätte ich zusammenzucken, wenn ich dem begegne.
Mhm.
Also, Grüße, Frau Schuster, ja. Gruß nach Walfkreiburg.
Ja, auch ein Grüße.
Ja. Tschüss. Herr Pater, jetzt wollte ich auch schon Pater Greve sagen. Herr Greve, jetzt... In welchem Kampf befindet sich Gott und wo kommt da überhaupt der Satan her, von dem da immer die Rede ist, von dem Bösen?
Gott befindet sich definitiv in einem Kampf. Ist interessant, da heißt es im Propheten Jesaja Kapitel 42 zum Beispiel, der Herr zieht aus wie ein Held, wie ein Kriegsmann weckt er den Eifer. Wach! Also Gott, ein Kriegsmann, Gott, ein Held. Er macht sich auf zur Schlacht, heißt es hier. Dann erhebt er lautes Kriegsgeschrei und bezwingt seine Feinde. Da sehen wir einmal, Gott ist offensichtlich in einen Kampf verwickelt. Er zieht er aus wie ein Kriegsmann. Und eine andere Schriftstelle, die uns diesen Kampf nochmal verdeutlicht und auch warum dieser Kampf hier auf der Erde tobt, und warum etwas in diesem Kampf unternommen werden muss, das finden wir im letzten Buch der Bibel, und zwar im Buch der Offenbarung des Johannes. Im Kapitel 12, da heißt es im Vers 7, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie bekamen nicht die Übermacht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde geworfen auf die Erde und mit ihm wurden auch seine Engel auf die Erde geworfen. Also hier ist ein kosmisches Szenario. Da ist außerhalb dieser Erde entsteht ein Kampf zwischen Michael, von dem wir ja wissen aus der Bibel, er ist der oberste aller Engel, der führt eine Engelheerschar an und dann der alte Drache oder Satan, Luzifer, Teufel, der führt eine Schar von seinen Engeln an, die den Engeln Gottes entgegenstehen. Da entbrennt ein Kampf, Satan und seine Engel verlieren und sie werden auf die Erde geworfen, wo sie offensichtlich heute noch sind. Und deswegen stehen wir in diesem geistlichen Kampf. Ich kann da dem einen Hörer ruhig zustimmen. Ja, es gibt auch einen Alltagskampf und einen Überlebenskampf.
Klar, willkommen im Club. Ja,
ja, das ist ganz normal. Das Leben ist kein Wunschkonzert, das wissen wir alle. Aber darum geht es heute Vormittag nicht und darum geht es mir auch nicht, wenn ich über die Rolle des Mannes oder die Identität des Mannes als Kämpfer spreche. Wir sind geboren und gemacht für eine andere Art von Kampf. Wir sind gemacht für ein übernatürliches Abenteuer, für das Gott uns geschaffen hat. Das ist das, was eigentlich in unser Herz hineingelegt wurde. Wir haben das Herz eines Abenteurers.
Woran merke ich denn das bitte, Herr Greve?
Das merke ich daran, wie sehr mir eben diese Filme gefallen, von denen Sie vorhin gesprochen haben, wenn ich da im Kinosessel drin sitze und dann sehe ich, wie die eben mit ihren Laserschwertern oder wie dann der Gladiator in der Arena, wie der sich bewährt, wie er sich behauptet, wie er alles reingibt, da fließt Blut und Schweiß und
er steht auf und hat's geschafft.
So ist es. Ja, und er hat alle 25 platt gemacht. Da geht's uns nicht darum, dass Menschen ermordet werden oder so, sondern es geht uns um das Wesen dieses Kämpfers und vielleicht da nochmal ganz kurz die Begrifflichkeit des Kämpfers definieren, des Kriegers. Der Krieger hat nichts Militaristisches. Mit dem Krieger, mit diesem Begriff, wird ein Lebensstil beschrieben. Da wird eine Haltung beschrieben. Eine Einstellung wird hier beschrieben. Der Krieger ist jemand, der mit einem Auftrag unterwegs ist, der mit einer Mission unterwegs ist. So. Jetzt zurück zu diesem kosmischen Szenario, da ist also ein Kampf. Satan wird auf die Erde geworfen. Gäbe es viele Schriftstellen, die wir da heranführen könnten. Ich nenne nur mal eine aus 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4, wo Paulus darauf Bezug nimmt und wo er sagt praktisch, der Gott dieser Welt verblendet den Menschen die Sinne, damit sie den Lichtglanz des herrlichen Evangeliums von Jesus Christus nicht erkennen.
Und der Gott dieser Welt ist
Satan.
Der Satan.
Ja. Also da hat also eine übernatürliche Person genannt in der Bibel Satan, der alte Drache, Luzifer, Teufel, der Widersacher, viele, viele Namen, die er da erhält, die ja jedes Mal auch einen Aspekt seiner Persönlichkeit beschreiben. Der sitzt auf diesem Planeten, hat offensichtlich auch ein ganzes Heer von Engeln an seiner Seite, die mit ihm auf die Erde geworfen wurden, die jetzt diesen Planeten regieren und massiv Einfluss nehmen auf die Menschen.
Aber eins ist doch an diesem Kampf das Besondere. Im Grunde ist es ein Rückzugsgefecht. Der Teufel hat ja den Kampf verloren durch Jesu Tod und Auferstehung.
Das sieht er aber nicht so. Er sieht sich als der letztendlich der Gewinner in diesem Kampf sein wird. Er tut alles dafür, damit das, was Gott sich vorgenommen hat, für die Menschen insgesamt, für jeden einzelnen Menschen, also der Plan Gottes, dass das nicht zustande kommt, so dass praktisch Gott letztendlich als Lügner dargestellt wird. Guck, das hast du gesagt, aber es kam nicht zustande. Jetzt habe ich dich der Lüge überführt und damit hätte praktisch auch Satan einen Kampf gegen Gott gewonnen, wo er sich mit seinen Ansichten und mit seinen Plänen auch durchsetzt. So, er ist mitnichten in der Situation, dass er irgendwie bereits aufgegeben hätte und sich als der Loser sieht, als derjenige, der ja den letzten großen Kampf irgendwie verliert, sondern er ist davon fest überzeugt, er wird am Ende mehr Menschen auf seiner Seite haben, als Gott auf seiner Seite haben wird. Und dafür tut er alles. Und das ist der Kampf, der momentan auf diesem Planeten tobt. Es ist nicht ein Kampf um Rohstoffe oder um Erdöl oder um politische Macht oder sonst. Das sind alles untere Ebenen. Der eigentliche Kampf ist immer der Kampf um das menschliche Herz.
Frau Meier aus Grieskirchen in Österreich ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo, Sie haben eine Weile warten müssen.
Ich grüße Sie. Ja, hallo, grüß Gott. Ja, ich warte schon einige Zeit, aber ich höre das jetzt da an meinem Telefon damit und da ist eigentlich schon sehr viel beantwortet worden jetzt von Herrn Ado Grefe, der mir übrigens ein guter Name, habe das öfter schon gehört. Ich bin jetzt ein bisschen nervös, weil ich komme in der Regel dann nie durch und heute bin ich durchgekommen. Aber es fällt mir so viel ein, ich könnte da wirklich viel sagen, aber wofür kämpfst du, steht da jetzt da im Programm. Und ja, ich denke, wir kämpfen wirklich gegen die Mächte des Bösen, des Teufels. Das spüren wir alle. Ich spüre das manchmal so massiv.
Frau Meier, sind Sie denn eine Kämpferin?
Ja, ich bin eine Kämpferin. Ich möchte mich eigentlich so bezeichnen. Wir kämpfen mit guten Mächten. Wir kämpfen durch die Anbetung bei uns, durch das machtvolle Gebet. Und das, glaube ich, das rüstet uns wirklich aus.
Und Sie können das auch richtig, Sie können das richtig spüren, auch diese Zurüstung?
Ja. Ja, das spüre ich. Manchmal frage ich mich schon, warum lässt Gott das zu? Warum lasst er dem Satan so viel Macht? Der ist doch größer. Aber es muss alles einen Sinn haben. Vielleicht verstehen wir das jetzt noch gar nicht so. Aber wir kämpfen den guten Kampf. Und das Wort Gottes, das haben Sie auch so wunderbar erwähnt, dass muss also wirklich machtvoll oder mit Vollmacht verkündet werden. Das tun die Priester, das weiß ich. Jeder bemüht sich. Und wir beten ja so viel auch für die Priester, Bischöfe. Aber manchmal denke ich mir, aber ich rede jetzt zu viel.
Aber da danke ich Ihnen sehr. Da danke ich Ihnen sehr, dass Sie auch uns Mut zugesprochen haben, Kämpfer und Kämpferinnen zu sein, auch wirklich auch in der Anbetung und durchs Gebet. Ganz vielen Dank, Frau Meier.
Ja, danke Ihnen auch. Danke.
Ja. Jetzt habe ich noch einen Hörer aus München. Hallo, grüß Sie.
Aus München, Thomas ist mein Name.
Hallo, grüß Sie.
Und zwar, ich habe zwei Situationen. Wenn man wirklich diesen Kampf, so wie der Herr Grewe sagt, durchführen wird, dann hat man auch von der offiziellen Kirche also wirklich solche Hürden in den Weg gelegt bekommen, dass es einfach nicht funktioniert. Und sie können weder in die katholische noch in die evangelische Kirche gehen und einfach zum Predigen anfangen. Das erlaubt schon mal das Lehramt nicht. Also wenn einer wirklich das hat, der steht wirklich manchmal wirklich von der offiziellen Kirche auf verlorenen Posten. Das war das Erste. Und das Zweite ist es, ich bin selber in der Caritas tätig, also in der Hauspflege bin ich tätig. Und da habe ich mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Dass du den Glauben den Leuten mal ein bisschen vermittelst oder dass du denen was gibst. Da habe ich also immer gesagt gehabt, zum Ende der Pflege, wenn ich die Pflege durchgeführt habe, ich wünsche Ihnen alles Gute, eine gesegnete Zeit und den Frieden Gottes. Dann kam Post, wenn irgendwann einmal hat es geheißen, von der Rechtsabteilung, von der Caritas-Verband hier in München, kam eine Abmahnung, ich darf nichts über den Glauben sagen, denn ich habe auch mit Andersgläubigen zu tun, wie Muslime oder sonstigen, und die würden sich von dem, was ich da sage, überstülpt fühlen und ich würde meinen Glauben ihnen überstülpen.
Herr Thomas, darf ich Ihnen was dazu sagen? Herr Thomas, das ist ja die Situation, in der alle Nachfolger von Jesus gleich von der ersten Stunde der Gemeinde an gestanden waren. Sie haben eben nicht überall offene Arme gefunden, sondern sie haben eine ganze Menge Widerstand gefunden, dass wir dann Widerstand in unserem allernächsten Umfeld finden. Das kann sogar die eigene Familie sein oder eben der Arbeitgeber oder Kollegen oder Freunde. Den Widerstand, den finden wir an vielen Ecken und Enden, auf vielen unterschiedlichen Ebenen. Lassen Sie sich davon bitte nicht aufhalten, sondern geben Sie das Wort Gottes weiter in Liebe. Es geht nicht darum, dass wir andere Menschen belehren oder dass wir irgendwas besser wissen, sondern wir möchten ihnen die Wahrheit nahebringen. Und für mich war immer auch ein wichtiger Anhaltspunkt, was der Paulus sagt. Er sagt, eure Rede sei allezeit mit Salz gewürzt. Also nicht ein Zentner Salz, sondern die Rede soll mit Salz gewürzt sein. Mal da ein Hinweis, mal dort ein Hinweis. Und ansonsten, ich glaube, das, was uns wo wir offene Herzen finden, ist das, wenn Menschen erleben, dass wir sie lieben und dass wir deswegen mit ihnen sprechen, dass wir auf ihre Situation eingehen und ihnen dann das Wort Gottes weitergeben. Auch dann kann man Ablehnung erfahren, aber lassen Sie sich davon bitte nicht aufhalten. Geben Sie weiter das Wort Gottes aus, so wie es Ihnen eben Gott zeigt.
Ja, ist ja klar.
Dann danke ich Ihnen für den Beitrag.
Okay.
Herzlichen Dank und weiter Salz bleiben.
Sie auch. Danke, Wiederhören.
Auf Wiederhören. Und jetzt letzte Hörerin für heute kommt aus Fürstenfeldbruck bei München. Hallo, grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ich würde gern über die Gegenwart sprechen, Mehrheit.
Haben Sie eine Frage?
Bitte?
Haben Sie eine Frage? Wir sind gegen Ende der Sendung, Sie haben wenig Zeit. Stellen Sie kurz eine Frage einfach.
Also weil jetzt so viele Leute um Waffenscheine sich bemühen.
Ja.
Und also das finde ich nicht gut. Das wären dann amerikanische Verhältnisse. Da haben ja auch alle Leute Privatwaffen. Und man hat es ja schon gesehen, wo der eine da das Mädchen erschossen hat.
Aber jetzt sagen Sie mal, welchen Waffenschein haben denn wir?
Ja, also ich habe, damit ich meine Nerven beruhige, Johanniskrautkapseln und Vitamin B-Kapseln. Und das sollen die Leute, die sich so aufregen, auch nehmen. Und
ich dachte da jetzt eigentlich an einen anderen Waffenschein.
Ja, ich weiß es schon. Natürlich, ich bin ja auch mit der Kirche verbunden und wir sind ja immer jeden Sonntag, wenn wir in der Kirche.
Na, sehen Sie, da haben Sie
natürlich, aber das ist eine langt auch nicht über Regie. Und also, dass die Leute keinen Frieden mehr haben, das sollen ja
jetzt andere Menschen. Jetzt bitte ich die Regie, den Regler runterzuziehen, dass unsere Hörerin mal Luft holen kann. Aber da haben Sie ja schon was gesagt. Sie gehen ja in die Kirche, da haben Sie ja schon einen Waffenschein in der Hand. Herr Grewe, ganz kurz noch ein Wort zu den Waffenscheinen, die wir als Christen haben.
Das, was wir gelesen haben. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und stehen bleiben könnt. Also, wir wissen, dass wir in einem Kampf stehen und wir wissen, dass es ein übernatürlicher Kampf neben dem ganz normalen Lebenskampf gibt, diesen übernatürlichen Kampf, und dazu brauche ich die Waffenrüstung, damit ich an dem bösen Tag widerstehen kann. Nicht jeder Tag ist ein böser Tag, Gott sei Lob und Dank, aber wir kennen diese bösen Tage, wo sich anscheinend alles gegen uns verschworen hat und alles scheint über uns hereinzubrechen, und da ist es wichtig, dass wir widerstehen und stehen bleiben können, und da kann ich eben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur ermutigen, diese Waffenrüstung Gottes kennenzulernen und sie auch tatsächlich ganz bewusst anzulegen. Lesen Sie in Epheser Kapitel 6, Vers 10 und folgende.
Jetzt hat der vorletzte Hörer was gesagt, dass er sozusagen auch Zunder aus eigenen Reihen bekommt, sage ich mal so in Anführungsstrichen. Gehört dies auch zum geistlichen Kampf?
Leider ist das oft das ganz Typische, dass wir zuallererst von denen bekämpft werden, die uns sehr nahe stehen. Und
also auch Familie und Freunde, die sagen, was rätschen du da daher?
Ja, bist du des Wahnsinns oder du bist ein religiöser Fanatiker oder dergleichen mehr. Ich meine, Jesus, der Verräter von Jesus, der kam aus seinem direkten Freundeskreis, das war der Judas Iskariot, das waren die 12 Erwählten, die mit ihm 3 Jahre unterwegs waren. So, wir wissen das auch von eben anderen Szenarien. Und das ist ja das, was uns dann am allermeisten zu schaffen macht und worauf es auch der Feind anlegt, uns in einer Art und Weise das Bein zu stellen, uns zu demontieren, sodass wir möglichst nachhaltig beschädigt sind. Also wenn mir jetzt da irgendjemand kritisiert, der mit dem überhaupt nichts zu tun habe, oder wenn der eine Intrige gegen mich spinnt, dann sage ich, oh mein Gott, das ist das eine. Aber wenn jetzt hier ein Kollege, mit dem ich jahrelang unterwegs bin, oder meine eigene Frau oder meine Kinder oder sonst irgendjemand gegen mich vorgeht, dem ich vertraue, dann trifft mich dieser Schlag eigentlich doppelt so hart. Vor allem auch, weil ich gegen solche Personen in der Regel gar keine Verteidigung aufbaue, sondern da bin ich völlig ungeschützt und offen in meiner Beziehung zu ihnen. Und da kommt jetzt plötzlich ein brutaler Schlag.
Killed by friendly fire heißt
es. So ist es, ja. Friendly fire heißt das so schön.
Herr Grewe, welche Praxistipps würden Sie denen mit auf den Weg geben, den Männern, die noch nicht erkannt haben, dass sie in einem Kampf sind und dass sie, ob sie wollen oder nicht, in diesem Kampf stehen?
Sie sollten auf jeden Fall unbedingt bei der nächsten Sendung einschalten. Das aber dahin dauert es ja noch ein bisschen und das dauert auf jeden Fall zu lang. Aber ich gebe Ihnen diesen Rat mit auf den Weg. Weil der Paulus schreibt, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Also das ist offensichtlich nötig, denn er sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wir haben es mit einem übernatürlichen Gegner zu tun, der die Menschheit seit Jahrtausenden beobachtet, der alle menschlichen Schliche und Tricks und Verdorbenheiten und Verlogenheiten und
Manöver,
der hat alles drauf, der kennt die in- und auswendig. Also wir müssen nicht meinen, dass wir dem irgendwas auf der intellektuellen oder emotionalen Ebene vormachen könnten, sondern wir müssen ihm auf einer anderen Ebene begegnen. Offensichtlich gibt es diesen Kampf. Und Paulus empfiehlt uns, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen, weil wir sonst in diesem Kampf nicht bestehen können. Und weil er sagt, dass wir das Schwert des Geistes ergreifen sollen, weil das ja die Waffe gegen den Feind ist, wo ich ihn tatsächlich zurückdrängen kann. Ich habe von mir aus eine schwierige Situation in meinem Leben, wo ich mich angegriffen fühle mit depressiven Gedanken, mit Selbstmordgedanken, mit Süchten, die mich plagen, mit Ängsten, die mich plagen. So, und dann sagt Paulus, ergreift das Schwert des Geistes, damit treibst du den Feind zurück. Jakobus sagt, widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Jesus zeigt uns, wie er dem Feind widerstanden hat, da wo er in der Wüste versucht wird und der Satan ihm sagt, verwandle Stein in Brot und stürz dich von der Zinne des Tempels. Jedes Mal sagt Jesus, es steht geschrieben. Und abermals sage ich euch, es steht geschrieben. Das heißt, Jesus selbst verwendet dieses Schwert des Geistes, indem er Gottes Wort zitiert. Und das möchte ich den Männern, den Zuhörern und auch den Zuhörenden am Telefon sagen. Beten Sie Gottes Wort. Sprechen Sie Gottes Wort in Ihrem Leben aus. Wenn Sie merken, dass Angst und Furcht Sie umtreibt, dann fangen Sie von mir aus an, den Psalm 23. Wenn Sie ihn nicht auswendig können, schlagen Sie Ihre Bibel auf und lesen den laut vor. Der Herr ist mein Hirte. Vielleicht haben Sie Existenzängste. Vielleicht sagen Sie, wovon soll ich morgen leben? Dann sagen Sie, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er leitet mich auf grüne Auen. Er führt mich an klare Wasserbäche. Und Sie ergreifen Gottes Wort und Sie werden merken, wie die Gegenwart Gottes und diese Ruhe und der Frieden Gottes Ihr Leben erfüllt. Und Sie stehen stark da im Leben und nicht schwach.
Ardo Grewe bei uns in der Lebenshilfe. Männer mit Meinung, der Mann ist ein geborener Krieger, wofür kämpfst du? Die Hörer, die erst später zugeschaltet haben, können sich beim Radio Horeb CD-Dienst eine CD dieser Sendung bestellen unter 083 28 921 120 oder sie laden sich einfach die Sendung als Podcast von unserer Website www.horeb.org herunter. Sie hören die Lebenshilfe wieder am morgigen Freitag um 10 mit der natürlichen Empfängnisregelung durch die Wechseljahre. Referentin ist Monika Espe, sie ist NER-Beraterin aus München. Den Radio Horeb Hörerservice mit Fragen zu dieser Sendung erreichen Sie unter 08328 921 110. Und jetzt kam ich mir vor wie Dieter Thomas Heck, der ganz schnell was runterbeten muss. Die Fortsetzung dieser Sendereihe folgt. Männer mit Meinung geht weiter in loser Folge. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.